Johannes bekommt gesagt, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, was du siehst. Und damals gab es noch keine Videokameras. Und er musste das, was er gesehen hat, aufschreiben, dass wir es heute wieder entschlüsseln können, dass wir es wieder sehen können. Deshalb, wenn immer wir zum Wort kommen, wir sollen dieses Bewusstsein haben, Gott will mir etwas zeigen. Er will mich nicht nur belehren. Es ist natürlich viel gute, gesunde Lehre im Wort. Aber er möchte uns zuerst die Augen öffnen. Wir hatten diese Woche oder letzte Woche ein Gleichnis in der Versammlung in Karlsruhe von einem reichen Mann. Und der wollte gerne wissen, wie er das ewige Leben erben kann, hat er den Herrn gefragt. Und der Herr hat zu ihm gesagt, ja, wie sieht's mit den Geboten aus? Halte die Gebote. Dann sagt er, ja, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Habe ich alles gehalten. Und er hatte einen guten Stand, auch gesellschaftlich. Er war ein Oberster der Juden sogar. Und dann sagt Jesus zu ihm, es fehlt dir noch eins. Verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen und folge mir nach. Dieser Mann ging traurig weg. Warum ging er weg? Der Zachäus kam fröhlich zum Herrn und sagt, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Warum sagt der Zachäus das? Warum? Was ist mit Zachäus passiert? Er hat den Herrn gesehen. Er hat ihn erkannt. Er hat eine Offenbarung vom Herrn bekommen. Wieso läuft ein Petrus und ein Andreas, warum laufen die Jesus nach und lassen ihren ganzen Beruf sogar hinter sich? Ihr Fischereibetrieb. Haben die Familie verlassen, sind dem Herrn nachgefolgt. Warum? Weil sie den Herrn gesehen haben. Weil sie eine Offenbarung vom Herrn bekommen haben. Wer dieser Jesus wirklich ist. Und wir alle brauchen so eine Offenbarung. Vom Herrn selber. Herr Jesus. Und ohne Offenbarung, wie unser Bruder schon den Vers erwähnt hat, der steht übrigens in Sprüche 29, Vers 18, wo keine Offenbarung ist oder wo keine Vision ist, da wird ein Volk wild oder da geht alles drunter und drüber. Da ist nachher nichts mehr klar. Da weiß niemand mehr die Richtung. Wo geht's eigentlich hin? Und der Herr möchte, dass wir alle wissen, wo wir drin sind, wohin die Reise geht, wofür wir berufen sind, was der Inhalt, das Ziel unseres Christenlebens ist. Da möchte der Herr uns klar Vision geben, zeigen. Das müssen wir sehen. Das ist nicht nur was, was wir verstehen, herleiten können oder sollen, sondern wir sollen es sehen. Wenn du was gesehen hast, das wird dich leiten. Das wird deinen Weg bestimmen. Das gibt dir Orientierung in deinem Leben. Und da kannst du immer wieder zurück und dich neu drauf ausrichten lassen vom Herrn. Und wir sehen in der Schrift auch nicht nur, dass die Jesus nachfolgen, dass sie Christus sehen, dass sie ihn erkennen, wie zum Beispiel Petrus in Matthäus 16, eine ganz berühmte Stelle, die wir oft auch mal zitieren. So viele Leute haben Meinungen über Jesus. Jesus bringt seine Jünger dann nach Caesarea Philippi dort und dann fragt er sie, was sagen die Leute, wer ich bin? Ja, die einen sagen, du bist Johannes der Täufer, die anderen sagen, du bist Elia oder einer von den Propheten. Ja, aber ich will wissen, was ihr denkt, wer bin ich? Was sagt ihr? Und dann gab es einen Jünger, der war schnell, wie aus der Pistole geschossen. Du bist der Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Das war der Petrus. Und dann sagt Jesus zu ihm, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart. Das heißt, das hast du nicht nur mit deinem Kopf verstanden, mit deiner begrenzten Auffassungsgabe. Das hast du erkannt. Das hast du gesehen. Das hat dir der Vater offenbart. Das ist eine Offenbarung vom Vater. Dass du Jesus erkannt hast, das hat dir der Vater offenbart. Das ist wunderbar. Und diese Offenbarung, die brauchen wir alle. Das ist die Grundlage für alles, was sonst kommt. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dass er der Christus ist, zeigt auch, dass er einen Auftrag hat. Dass er für ein Werk gesalbt ist. Er ist der Gesalbte. Er ist der König. Gesalbt. Der Messias. Und dann sagt aber Jesus auch zu ihm, ich sage dir auch, du bist Petrus. Oder du bist ein Stein, kann man auch sagen. Ein Stein. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Meinst du, die Gemeinde wird auf Petrus gebaut? Auf einen schwachen Menschen? Dann wäre das nicht so gut. Es gibt Menschen, die das meinen. Ja? Und da ist Petrus so wichtig bis heute, nach 2000 Jahren. Gibt es den Stuhl Petri? Irgendwo da. In Südeuropa. Was meint der Herr, wenn er sagt, auf diesen Felsen? Der Fels ist Christus. Aber nicht nur, sondern auf diesen Felsen, nämlich du hast gerade Christus erkannt. Darauf kann ich meine Gemeinde bauen. Wenn es Menschen gibt, die Christus erkannt haben, da fängt Gemeinde an. Und die Pforten der Hölle, die Pforten des Hades, des Totenreichs, werden die Gemeinde nicht überwältigen. Das ist wunderbar, das ist eine Verheißung. Gemeinde hat eine große Stellung in Gottes Plan. Und man sieht sofort, als Petrus den Herrn erkannt hat, der Herr Jesus konnte auch nicht zurückhalten, ihm zu sagen, worum es eigentlich geht. Es geht um die Gemeinde. Es geht nicht nur um dich, dass du eine Offenbarung hast, sondern es geht um die Gemeinde. Die ist von Anfang an in Gottes Herzen. Und der Petrus, der hat vom Herrn gesagt bekommen, als der Herr ihn gefunden hat, wir kennen alle die Stelle, wo es heißt, du bist ein Fischer, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Das kennen wir alle. Aber der Herr sagt auch an einer anderen Stelle, ich brauche dich als einen Stein. Du sollst Kephas heißen. Was übersetzt heißt Stein. Das ist Johannes 1, sagt das nochmal. Ja. Und der Petrus hat dieses Wort sehr ernst genommen. Es hat ihn geleitet. In seinem ganzen Dienst. Und das sieht man auch in 1. Petrus Kapitel 2 sehr deutlich. 1. Petrus 2. Da sagt er erst, dass wir ablegen, Falschheit und so weiter. Wir sollen wie neugeborene Kinder begierig sein nach der Milch des Wortes. Und wachsen zur Errettung. Und dann sagt er in Vers 4, zu ihm kommt als zu einem lebendigen Stein. Also, für dich ist Jesus der Erlöser. Das Lamm, das für dich gestorben ist. Und das ist auch richtig. Der Petrus sagt, er ist der lebendige Stein. Kennen wir Jesus als den lebendigen Stein? Zu ihm kommt. Manchmal kommst du zu ihm, weil du gesündigt hast, du willst Vergebung. Herr, verzeih mir, vergib mir. Na, dann kommst du. Ja? Oder du bist in Not. Herr, hilf mir da raus. Oder es gibt Probleme. Und wir beten dafür. Oder wir loben den Herrn, weil der Herr so wunderbar ist. Aber hier gibt es diesen Aspekt, zu ihm kommt als zu einem lebendigen Stein. Das heißt, man kann auch bewusst zum Herrn kommen als zum lebendigen Stein. Und das hat sehr viel mit Aufbau zu tun. Und werdet auch ihr aufgebaut als lebendige Steine zum geistlichen Haus. Das heißt, da gibt es einen Plan, es gibt eine Absicht, es gibt ein Ziel, wofür unser Christenleben da ist, nämlich, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Gott möchte ein Haus haben, eine Wohnung, ein Tempel. Und er wohnt nicht in Tempeln mit Händen gemacht. Herr Jesus, er möchte unter uns seine Wohnung haben. Auch der Paulus hat von Anfang an erkannt, er hat nicht nur Christus gesehen, sondern als er den Herrn gefragt hat, wer bist du bei seiner Bekehrung, wer bist du? Dann sagt der Herr zu ihm, ich bin Jesus, den du verfolgst. Du hast mich verfolgt. Du verfolgst mich. Paulus hat eigentlich gedacht, er verfolgt nur diese verrückten Nazarener-Nachfolger, diese Sekte, die so viel Aufruhr gemacht hat. Aber Jesus sagt zu ihm, du verfolgst mich. Das sind alles, die gehören alle zu mir. Verfolgst du einen dieser Jünger, verfolgst du mich. Und das hat Paulus sehr beeindruckt, so dass er auch später eine klare Sicht hatte, was die Gemeinde ist. Es kommt jetzt zum Ausdruck. Ich möchte einfach nur mal Epheser 1 rausgreifen. Der ganze Epheserbrief spricht sehr klar über viele Aspekte der Gemeinde. Wir haben uns schon viel damit beschäftigt und wir haben es noch nicht erschöpft. Gut, ab Vers 16. Der Paulus betet für die Epheser, dass er nicht ablässt, für euch zu danken und euer zu gedenken in meinen Gebeten. Wofür betet er? Er betet nicht für ihre, sage ich mal, für ihre Probleme. Er betet nicht nur für ihr Verhalten, dass sie sich bessern. Er betet zuerst, dass sie etwas sehen. Er sagt, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, ihn völlig zu erkennen. Sie sollen Gott erkennen, den Vater erkennen. Sie sollen Christus erkennen. Das ist sein Anliegen. Herr, Vater, lass sie alle dich völlig erkennen. Sie haben schon was erkannt. Lass sie es völlig erkennen. Und dann heißt es weiter, und die Augen eures Herzens erleuchte, damit ihr erkennt, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Also wofür bist du berufen? Der Herr möchte dir das zeigen. Und im gleichen Satz heißt es dann, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Und wo ist das? In den Heiligen ist. Also ist dir schon mal bewusst geworden, dass du ein reiches Erbe hast. Und der Herr hat auch ein Erbe. Es gibt ein Erbe, an dem wir alle teilhaben sollen. Das müssen wir entdecken. Sonst bist du ein Erbe und weißt gar nicht, was du alles hast. Bei uns hinter unserem Haus, da geht's gleich in die Landschaft, wo es ganz viele so Grundstücke gibt, so Obstgrundstücke und so weiter. Und viele dieser Grundstücke sind schon seit Jahrzehnten nicht bewirtschaftet. Das ist natürlich für die Natur wunderbar, da hat's Vögel und Brombeeren. Aber da haben Leute wahrscheinlich ein Grundstück geerbt und wissen das gar nicht. Die haben noch nicht ins Grundbuch geschaut, Vielleicht schon die zweite Generation, dritte Generation, ich weiß es nicht. Oder man hat noch nicht gesehen, was man da hat. Geschwister, wir haben nicht nur ein Grundstück geerbt. Wir haben einen Reichtum, der Reichtum seiner Herrlichkeit. Das ist ein Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Wie sehen wir die Geschwister? Paulus sieht die Geschwister als sein Erbe auch. Dort ist das Erbe, das der Herr uns anvertraut hat. Das ist in den Heiligen. Und dann sagt er weiter, was die überschwängliche Größe seiner Kraft ist an uns, die wir glauben. Gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das sind Worte, das kann man gar nicht einfach so alles verstehen. Das muss man genießen, das muss man auf sich wirken lassen. Und was die überschwängliche Größe seiner Kraft ist an uns, die wir glauben. Sowas ist nicht nur mit dem Verstand zu erfassen, das ist zu sehen, zu erkennen im Geist. Die Macht seiner Stärke, die er in Christus wirken ließ, indem er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten in den Himmel niedersetzte. Das sollen wir alles erkennen. Hoch über jede Regierung und Macht und Gewalt und Kraft und Herrschaft und über jeden Namen, der genannt wird. Ich denke, da sind alle Christen einig. So einen Christus haben wir, der über alles ist. Aber ihn sollen wir noch mehr, sogar, wie Paulus sagt, völlig erkennen. Er hat einen Namen, der über alle Namen ist, nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem kommenden. Also sei nicht enttäuscht, wenn in diesem Zeitalter die ganze Situation hier von den komischsten Menschen bestimmt wird. Er ist über jeden Namen. Heute werden viele Namen gehandelt, in der Politik, in der Öffentlichkeit. Aber es gibt einen Namen, der ist über alle Namen. Das ist der Name Jesus. Jesus Christus. Halleluja. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und er hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Jedes Mal, wenn ich diese Stelle mir anschaue, es ist zu gewaltig, wo der Herr uns hineingestellt hat. Gemeinde ist mehr als nur eine Gruppe von Christen, die sich treffen, weil sie gern Gemeinschaft haben. Gemeinde ist mehr als eine Versammlung von Christen mit einem guten Pastor. Gemeinde ist mehr als Christen, die aktiv sind fürs Evangelium. Gemeinde ist dort, wo Christus das Haupt ist. Und dann heißt es, die Gemeinde ist, wie heißt es? Vers 23, das ist stark. Sie ist stark. Die Gemeinde, welche sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Hast du diese Sicht von der Gemeinde? Haben wir diese Sicht? Sehen wir, was Gemeinde ist? Sein Leib, der Leib Christi, seine Fülle, die Fülle Christi. Wenn du von der Fülle Christi hörst, dann denkst du, oh, Christus ist, in ihm ist alles. Er ist alles. Er ist über allem. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig. Ist Christus. Aber dann heißt es auch gleich, ihr habt diese Fülle in ihm. Oder sogar, ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Das ist zu groß. Das übersteigt mein Verständnis. Da möchte ich aber trotzdem Amen dazu sagen. Herr, zeig mir das. Ich möchte das erkennen. Weil das wird mich in meinem Lebensweg, in meinem Christenleben, wird mich das leiten. Das wird mir helfen, nicht so locker zu sein zum Beispiel. Nicht nachlässig zu werden. Herr Jesus, öffne uns die Augen. Und das war das Problem von manchen Gemeinden in Offenbarung 2 und 3, dass sie Dinge zugelassen haben, die nicht in Ordnung sind, die nicht zum Herrn passen. Wir brauchen eine Offenbarung, was Gemeinde ist. Jetzt sehen wir, dass die Gemeinde hier etwas ist, was völlig für den Herrn ist. Es ist für Gott, gell? Es ist der Leib Christi. Es ist nicht nur für uns. Das ist der Leib Christi, das ist für Gott. Gemeinde ist nicht nur für dich, dass du irgendwo hinkommen kannst, wo du ein tröstendes Wort hörst. Oder ein erbauendes Wort. Geschwister, Aufbau ist was anderes als ein erbauliches Wort. Der Leib Christi, und Paulus führt es sehr konkret aus, auch im Korintherbrief. Ja, er sagt zum Beispiel in 1. Korinther 10, wenn wir das Brot brechen, wenn wir das Abendmahl haben, das sogenannte, oder den Tisch des Herrn feiern, dann heißt es hier, der Kelch der Segnung, Vers 16, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn wir viele sind ein Brot. Frage die Christen. Kennst du diesen Vers? Wir viele sind ein Brot. Wir sind ein Brot, nicht wie ein Brot. Ihr seid wie ein Brot. Oder ihr seid wie der Leib Christi. Nein, wir sind der Leib Christi. Wir sind ein Brot. Oder wie viele Brote gibt's? Ein Brot. Christus hatte einen Leib, als er auf der Erde war damals, hatte er einen Leib. Jetzt, nachdem er gestorben ist, uns erlöst hat, auferstanden ist und den Geist gesandt hat und die Gemeinde hervorgebracht hat, wie viele Leiber Christi gibt es jetzt? Einen Leib. Es ist ganz klar, wir alle Christen gehören zu einem Leib. Wir sind ein Leib in Christus. In Kapitel 12 von 1. Korintherbrief lesen wir Vers 12. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, viele Glieder, aber alle Glieder des Leibes, obgleich viele, doch ein Leib sind. So auch der Christus. Ein Leib. Und wir sind alle in einem Geist, in einen Leib hineingetauft worden. Also wenn du getauft worden bist, du bist nicht in irgendeine so und so Kirche getauft, du bist in einen Leib hineingetauft. Das heißt nicht auf einen Leib, in einen Leib hineingetauft. Du bist in Christus hineinversetzt und damit auch in seinen Leib. Es gehört zusammen. Wir trennen nicht Christus und seinen Leib. Dürfen wir nicht trennen. Epheser Kapitel 4, Vers 12, Vers 11 noch. Christus hat einige Apostel gegeben, einige Propheten, einige Evangelisten, einige Hirten und Lehrer. Die haben eine Aufgabe. Die haben nicht ihren eigenen Dienst, damit wir sie bewundern. Die haben eine Aufgabe, nämlich die Heiligen zuzubereiten zum Werk des Dienstes. Was ist das Werk des Dienstes? Steht gleich dahinter. Zum Aufbau des Leibes Christi. Und wenn man weiterliest, dann sieht man, der Leib Christi baut sich selbst auf in Liebe. Also, der Apostel baut nicht Gemeinde. Der Prophet baut nicht Gemeinde. Der leistet seinen bescheidenen Beitrag, dass sich die Gemeinde selbst auferbaut. Paulus sagt, wer sind wir? Wer bin ich? Ich bin niemand, ich bin nichts. Ein Diener. Wie der Apollos auch. Der eine kommt, der setzt die Pflänzchen oder sät, und der andere, der kommt und gießt. Aber was dann was aufwächst, das ist Gottes Werk. Ja, so hat Paulus sich gesehen. Mach mich nicht zu was, was ich nicht bin. Wir brauchen keine großen Menschen, wir brauchen Gottes Wirken. Ist so wunderbar, was der Herr machen kann, gell? Wenn wir uns ihm öffnen und aussetzen. Es hat schon so viel Schaden angerichtet, wenn wir Christen Menschen folgen. Oder wenn wir uns einer großen Organisation zugehörig fühlen, anschließen. Die Gemeinde ist keine Organisation, kein Menschenwerk. Sie ist der Leib Christi. Lasst uns das klar sehen. Ja. Und wir folgen nicht Menschen. Es gibt begabte Menschen überall. Und ich will nicht sagen, dass diese Menschen alle nicht den Herrn kennen. Es gibt gute Prediger. Aber ich möchte immer sehen, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Dass nicht irgendein Werk entsteht, das dann wieder, wenn dieser Prediger verschwindet oder einen anderen Weg einschlägt, dass dann alles kollabiert. Weil wir abhängig sind. Wir machen uns abhängig. Und das dürfen wir nicht. Und wir haben in der Geschichte der Gemeinden gelernt. Wir haben viel gelernt. Lob den Herrn. Wir haben dazugelernt. Und der Herr leitet uns. Halleluja. Auch wenn wir nicht alle auf diesen Bruder so und so gucken. Halleluja. Der Herr kümmert sich um die Gemeinde. Herr Jesus Christus, dein Leib. Der Leib Christi heißt, wir sind Teil von Christus. Ich kann mit meinen Geschwistern nicht so umspringen, wie mit irgendjemand, sollen wir sowieso nicht. Aber das Bewusstsein zu haben, ich habe es hier mit einem Glied des Leibes Christi zu tun. Ich habe es hier mit Christus zu tun. Du kommst in die Versammlung, du siehst die Geschwister, du kennst ihre Schwachheiten, du kennst ihre Eigenarten. Und doch erinnert mich der Herr immer und sagt, du, lob den Herrn für die Geschwister. Das ist die Fülle Christi, das ist Christus. In jedem Einzelnen. Auf ihn will ich schauen. Und nicht auf die anderen Dinge. Genauso die Gemeinde ist die Wohnung Gottes. Und im Alten Testament gab es die Stiftshütte und dann gab es den Tempel. Die Wohnung Gottes, das ist ein heiliger Ort. Das ist was ganz Besonderes. Und der Herr baut mit uns sein Haus. Und wir werden alle zu einer Wohnung Gottes im Geist aufgebaut. Es geschieht im Geist, sehen wir im Epheserbrief. Und jetzt sehen wir in Offenbarung den Johannes. Was sieht er? Wir haben es gestern schon gesehen, auch heute Morgen kamen schon Zeugnisse. Wenn wir es weiter genauer anschauen, werden wir noch mehr davon beeindruckt sein. Es ist etwas, was wir sehen müssen. Weißt du, Johannes hat was gesehen, ich habe es nicht gesehen. Herr, zeig's mir. Öffne mir die Augen. Was du siehst, schreibe in ein Buch. Ja, Buch. Dann wissen wir, das ist ein Buch mit 7 Siegeln. Das muss mir erst einer öffnen. Herr Jesus, öffne mir dein Wort. Zeig mir, was du hier für mich zu sagen hast. Erstmal, dass er eine Stimme hört wie von einer Posaune, ist wunderbar. Der Herr will, dass wir ihn hören. Und der Johannes hat die Stimme gehört. Eine Stimme wie von einer Posaune. Und dann musste er sich noch wenden. Weißt du, er war im Geist. Und dann muss er sich noch wenden. Ja, das ist erstaunlich. Was du siehst, schreibe in ein Buch. Sende es. An wen? An alle Christen. Sende es an die Christenheit. Hätte ich vielleicht so. Aber ich bin ja nicht der Herr. Der Herr sagt, sende es an die 7 Gemeinden in der Landschaft Asien. Das war ein Wort für diese damals real existierenden Gemeinden in der Landschaft Asien. Die Landschaft Asien war ein Teil der heutigen Türkei. Und an diesen Orten, da wissen wir von der Zeit von Paulus, dass dort Gemeinden entstanden sind. Ephesus, Smyrna, ne? Pergamon, Thyatira und so weiter. Und Johannes sollte diesen Gemeinden dieses Wort zukommen lassen. Es war ein Wort an diese Gemeinden. Und dann wendet er sich, um nach der Stimme zu sehen, die mit ihm redet. Und das ist das Erstaunliche. Und als ich mich umwandte, also da höre ich eine Stimme, da kommt die Posaune kommt da, daher. Ich wende mich um und was sehe ich? Ich erwarte, dass ich jetzt den Herrn sehe. Und was sieht er? 7 goldene Leuchter. 7 goldene Leuchter. Er sieht nicht zuerst den Herrn. Er sieht die Gemeinden. Und zwar nicht die Gemeinde universal, die Gemeinde allgemein, wo alle Christen dazugehören. Er sieht die Gemeinde dort an dem jeweiligen Ort. 7 voneinander unterschiedliche goldene Leuchter. Und das ist ein wichtiges Prinzip, das wir sehen in der Schrift. Es gibt, so wie wir es lesen aus der Schrift, wie wir die Vorbilder haben aus dem Wort, gibt es zwar die Gemeinde, die universal der Leib Christi ist, aber praktisch wird das nur, wenn es die Gemeinde auch am Ort gibt. Du kannst die Gemeinde nur aufbauen mit den Heiligen, mit denen du in Verbindung bist an deinem Ort. Dort ist dieser Austausch, dort ist dieses Zusammenkommen. Dort ist der gemeinsame Dienst. Dort ist der Platz, wo ich hingehöre. Ich muss wissen, wo ich hingehöre. Und diese goldenen Leuchter, goldene Leuchter, es ist schon erstaunlich, goldene Leuchter. Wir sehen manchmal die Probleme in der Gemeinde. Wir sehen die Menschen, die dort sind. Aber Johannes sieht 7 goldene Leuchter. Obwohl es da manche dabei hat, wo ich sagen würde, da sieht man das Gold nicht mehr so deutlich. Aber er sieht zunächst 7 goldene Leuchter. Und es zeigt auch, wie Gott die Gemeinde sieht. Was die Gemeinde für eine Bedeutung hat. Goldene Leuchter. Ein Leuchter gibt Licht. Leuchter gibt ein Licht und das ist der Auftrag der Gemeinde. Und besonders an unserem Ort, wo wir sind, soll die Gemeinde so ein Zeugnis sein. Ein Zeugnis, einerseits stehen wir vor dem Herrn, weil der Leuchter im Alten Testament stand im Tempel, stand dort im Heiligtum und musste die ganze Nacht brennen. Vom Abend bis zum Morgen musste der Leuchter brennen. Und wir leben heute in einer dunklen Zeit. Es ist Nacht, Geschwister, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Es ist Nacht. Es wird immer finsterer, habe ich einen Eindruck, um uns herum. Deswegen müssen wir als die goldenen Leuchter umso heller scheinen. Der goldene Leuchter, das wäre eine wunderbare Konferenz, wenn wir mal den goldenen Leuchter betrachten könnten. Ja, so mehr Zeit nehmen, das mal ein bisschen anzuschauen und Christus darin zu sehen und die Gemeinde darin zu sehen. Im Alten Testament war der Leuchter, es war einer, aber mit 7 Lampen obendrauf. Und diese Lampen scheinen nach vorne. Also es geht immer vorwärts. lobt den Herrn. Und dann ist der Leuchter aus reinem Gold. Reines Gold. Was bedeutet das? Dass in der Gemeinde nichts außer dem Herrn, außer Gott zu sehen sein sollte. Sein Wesen, seine Natur. Und weißt du, wenn du Jesus aufgenommen hast, dann bist du Teilhaber seiner Natur. Und wirst es auch immer mehr. Gewinnst immer mehr von seiner Natur, sein Wesen. Das ist Gold. Wenn du zum Herrn kommst am Morgen und dein Herz zu ihm wendest, ja, dann kaufst du gerade Gold. Da wird Gold bei dir angereichert. Gold, Goldschürfen. Wir brauchen Gold. Wenn du zum Wort kommst, ja, lass einfach ein paar Verse auf dich wirken. Da wird Gold bei dir abgelagert. Und der goldene Leuchter besteht aus vielen, in denen das Gold glänzt. Lob den Herrn. Das ist Gottes Wesen, wird durch uns sichtbar, kommt zum Ausdruck. Und dann hat dieser Leuchter, ist nicht nur ein Klumpen Gold, also Gold ist schon wertvoll an sich, es ist ein Wert an sich. Es ist auch in der Welt so, ne? Goldpreis, ja, der steigt. Aber es ist nicht nur das Gold an sich, sondern das hat eine Form. Es ist so schön zu lesen, ich habe es nochmal gelesen diese Tage, wie im Alten Testament der Leuchter beschrieben wird. Das ist ein Baum. Wie ein Baum. Mit Blüten, mit Knospen. Ein Mandelbaum. Ein Sinnbild für die Auferstehung. Und dieser Baum des Lebens, das ist Christus. Das ist der Herr. Als Jesus auf diese Erde kam, er hat Gott, diesem wunderbaren Gott, dem unsichtbaren Gott, eine Form gegeben. Oder beziehungsweise man hat eine Form von Gott gesehen. Und heute haben wir alles. Wir haben den lebendigen Gott, den Vater. Wir haben den Sohn, diesen Ausdruck. Und wir haben den Geist. Der Geist, der macht nachher das Licht. Das ist der, der brennt. Deshalb müssen wir in der Gemeinde alle brennen. Der Geist muss brennen. Kannst noch so schön aussehen und noch so alles richtig machen, aber wenn der Geist nicht brennt, dann fehlt was ganz Entscheidendes. Deshalb ist wichtig, wir müssen sehen. Und diese Offenbarung, die wir bekommen, die empfangen wir durch den Geist. Das ist der Geist, der uns Licht gibt, uns zeigt, wer der Herr ist. Und diese Leuchter, diese sieben Leuchter, die sind am jeweiligen Ort. Wenn man die Briefe im Neuen Testament liest, an die Gemeinde in Ephesus, an die Gemeinde in Kolosse, Gemeinde in Korinth, ist immer nur die Gemeinde an dem Ort, die ist angesprochen. Und um die geht's dann. Gemeinde ist auch nicht nur ein Zusammenkommen. Weißt du, ich habe schon gehört, ja, wenn da ein paar Leute zusammenkommen, die sich keinen Namen geben, also die heißen jetzt nicht so und so Freikirche, dann sei das schon Gemeinde. Ich bin vorsichtig mit solchen Aussagen, weil wir müssen etwas sehen, was Gemeinde ist. Nicht einfach nur meinen, wo zwei und drei versammelt sind, da ist Gemeinde. Das steht nicht so im Wort. Im Wort steht, wo zwei oder drei zusammenkommen, in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und das gilt für alle Christen auf dieser Welt. Und alle Christen erleben, dass Gott zu ihnen spricht. In gewisser Weise, in gewissem Rahmen, im gewissen Umfang. Gott spricht zu den Christen. Gott spricht an vielen Orten. Und Gott erweckt Menschen. Gott rettet Menschen. Aber wir müssen sehen, was die Gemeinde ist. Er spricht nirgends so wie in der Gemeinde. Habt ihr den gesehen? Johannes wendet sich um, sieht 7 goldene Leuchter und unter den Leuchtern oder mitten unter den Leuchtern einen, der ist wie ein Menschensohn, aber so einen kenne ich noch nicht. Oh, überall höre ich von diesem Lamm Gottes, das meine Sünden trägt, das meine Lasten abnimmt, das mich zur Ruhe bringt, das mich erlöst. Halleluja, ich bin erlöst. Ich höre überall von so vielen Gaben, die Gott uns gibt. An manchen Stellen gibt es fröhliche Menschen, die von Jesus singen. Ist nicht schlecht, ist nicht verkehrt. Sollen wir allem viel mehr machen. Aber hier sieht der Johannes einen, den sieht er sonst nirgends. Nur unter den 7 goldenen Leuchtern. Und der ist anders. Der hat ganz andere Augen. Der hat nicht diese lieben Augen. Sondern der schaut dich an. Und es geht dann durch. Und sei froh, dass der sich um die Gemeinde kümmert. Und ich würde sogar sagen, dass wir den schon kennen zum Teil. Wenn du eine Weile schon in der Gemeinde bist, du kennst ihn so zum Teil. Du hast schon gemerkt, wie er dich anschaut. Wie er in deinem Leben mit einem zweischneidigen Schwert Sachen trennt. Seele von Geist scheidet. Was wir nicht so gerne hören, das sagt er zu uns in der Gemeinde. Und wisst ihr, wenn wir nicht die Gemeinde am Ort gesehen haben, bei so einer Erscheinung, würde doch der ein oder andere lieber weglaufen. Irgendwo hingehen, wo es nicht ganz so heiß ist. Wir sind ja alle frei. Wir können hingehen, wo wir wollen. Niemand wird in der Gemeinde gezwungen oder bedrängt, hier zu bleiben. Der Herr Jesus hat mal was gesagt, was die Leute nicht gerne gehört haben. Johannes 6, kennen wir die Geschichte, sehr bekannt. Hat er gesagt, ihr müsst mich essen, mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Sagt das mal zu den Menschen, zu den Juden vor allem. Von da an gingen viele seiner Jünger nicht mehr mit ihm, die gingen woanders hin. Viele seiner Jünger, ein paar waren noch übrig, so ein Häufchen, sind noch da. Und dann sagt er, was ist mit euch, wollt ihr nicht auch gehen? Die Tür ist offen. Was sagt der Petrus? Herr, wohin sollen wir gehen? Wo sollen wir denn hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben dich erkannt. Du bist der Heilige Gottes. Du bist unser, ja, wo sollen wir denn hin? Unser Leben ist sinnlos, wenn wir weglaufen. Geschwister, wir müssen Gemeinde sehen. Sehen, dass der Herr in der Gemeinde wirkt. Und dankbar dafür sein. Es sind nicht Menschen. Weißt du, wenn jemand was zu dir sagt in der Gemeinde, was du nicht gerne hörst, denke nicht, das ist dieser Mensch, dieser Bruder oder diese Schwester, die was gegen dich hat. In den meisten Fällen ist es der Herr, der zu dir spricht. Weil dieser Christus, der spricht nicht von oben. Wenn du alleine irgendwo bist und deine Exerzitien machst, der spricht in der Gemeinde. Deshalb sagt auch der Hebräerbrief, versäumt nicht die Versammlungen. Achtet darauf, dass niemand die Versammlungen versäumt. Ich glaube, wir haben in den Jahren der Pandemie so diese Gewohnheit, manche Geschwister, Gewohnheit verlernt, wirklich die Versammlung zu schätzen. Das ist wichtig. Die Versammlung ist der Ort, wo der Herr spricht. Gemeinde, Ekklesia heißt die Herausgerufene. Wir sind von Gott rausgerufen aus allem anderen, zu ihm versammelt. Der Herr hat uns alle hierher gerufen. Und an dem Ort, wo wir sind, hat der Herr uns gerufen, dass wir uns in Einheit versammeln. Und diese Einheit ist dem Herrn sehr wichtig. Das lesen wir im Korintherbrief. 1. Korinther, den möchte ich noch erwähnen. Dort hat der Paulus, das war eigentlich mit der Anlass, warum Paulus den Brief an die Korinther geschrieben hat, weil er etwas über sie gehört hat. Ich habe da gehört von den Leuten der Chloe, wer auch immer das war. Ist jetzt nicht so wichtig, aber ich habe gehört, dass es Streitereien unter euch gibt. Streitereien. Damit fängt es an. Also unterschiedliche Ansichten, Bibelauslegung. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin paulisch, ich bin apollisch, ich bin käfisch, ich bin christlich. Also innerhalb der Gemeinde gab es Lagerbildung. Schwester, sei ihr auf der Hut, bei dir in deiner Gemeinde, lass nicht eine Lagerbildung zu. Und wenn du merkst, dann bauen sich zwei Lager auf, mach nicht mit. Es gibt Gruppen gleicher Ansichten, die sich gerne zusammentun. Ich glaube, besonders in einer großen Gemeinde kann das vorkommen. Aber auch in kleineren Gemeinden, ganz sicher. Wir haben schon vieles gesehen. Auch jetzt während da diese Jahre mit Corona, da gab es so viele verschiedene Ansichten, Meinungen, wie man mit dieser Pandemie umgehen soll. Geschwister, meine Übung war immer, ich will da nicht irgendwo, dass in der Gemeinde wegen so einer Sache es Streitereien und am Ende sogar Spaltung gibt. Das dürfen wir nicht zulassen. Die Gemeinde ist eins. Und das sagt der Paulus hier auch den Korinthern. Ist Christus denn zertrennt? Also wenn ihr euch streitet, sogar, sie streiten sich wegen guter Leute. Ja? Also, ja, der eine ist für Timo Rimner, der andere ist für Philipp Klaus. Wenn der mitteilt. Aber Geschwister, ist egal. Seid dem Herrn dankbar, wenn es eine gute Mitteilung gibt. Und wenn jemand so mitteilt, dass es dir nicht so richtig entgegenkommt, dann übe dich. Herr Jesus, ich will nicht nur hören, wonach mir die Ohren jucken. Herr, ich möchte deine Stimme hören. Wenn dieser Bruder, jener Bruder mitteilt, alle Brüder sind wichtig im Aufbau der Gemeinde. Wir müssen uns üben und lernen, den Reichtum in den Brüdern zu entdecken, zu sehen. Und nicht die gegeneinander in Stellung bringen. Das dürfen wir nicht machen. Herr Jesus, der Herr muss uns barmherzig sein. Ich denke, in dieser letzten Zeit ist wichtig, dass wir uns üben, die Einheit des Geistes zu halten. Ja, das ist ein wichtiges Prinzip. Und die Einheit des Geistes halten, das machen wir dort, wo wir sind, an dem Ort. Nicht, ja klar, ich kann die Einheit gut halten mit allen Brüdern in Göppingen. Ich sehe euch nie. Nur jetzt in der Konferenz. Wunderbar. Und alles ist gut. Wunderbar. Lob den Herrn. Strahlende Gesichter. Ich freue mich, so viele Geschwister zu sehen. Das ist so eine Freude, ein Genuss. Geht's euch nicht auch so? Und doch, ich freue mich aber auch, an meinem Ort die Geschwister zu sehen. Müssen wir uns genauso freuen. Auf jede Gemeinschaft freue ich mich. Jede Versammlung ist eine Freude, gell? Zurzeit haben wir auch Geschwister aus Brasilien bei uns in Karlsruhe, beziehungsweise in der Nähe von Karlsruhe. Und das ist so schön, gell? Paulo, lobt den Herrn. Es ist so schön, Gemeinschaft zu haben. Auch wenn es mit der Sprache nicht immer so funktioniert. Ja, nicht alle von uns können Englisch und fast niemand kann Portugiesisch. Aber wir üben. Wir machen deswegen nicht eine portugiesische oder eine brasilianische Gemeinde. Gibt's auch. Es gibt in Deutschland brasilianische Gemeinden. Sogenannte Gemeinden. Die Gemeinde umfasst alle. Auch wenn du nach Deutschland kommst, die Sprache nicht kannst, suche nicht eine Gemeinde, die deine Sprache spricht oder die deine Hautfarbe trägt. geh zur Gemeinde an deinem Ort. Halleluja. Die Gemeinde ist die Gemeinde. Dort gehören wir alle dazu. Lob den Herrn. Wir sind Glieder am Leib Christi. Und wir haben keine anderen Ziele, keine anderen, Aufträge, als dass die Gemeinde an unserem Ort aufgebaut wird. Und dafür sollten wir uns investieren. Dafür sollten wir uns hingeben. Herr Jesus, und nur dort am Ort erfahren wir Aufbau. Das ist Aufbau, wenn ich am Ort mit den Brüdern klarkomme, wenn wir gemeinsam dienen, ja, gemeinsam zusammenkommen, wir beten zusammen, wir suchen den Herrn, und dieser Aufbau geschieht nur am Ort, ja. Und in der Gemeinde erfahren wir, dass der Herr spricht. Und der Herr spricht nicht immer so, er spricht nicht immer durch eine Botschaft zu mir. Manchmal habe ich eine Botschaft gehört und der Herr hat was ganz anderes in meinem Leben angesprochen, als der Bruder mitgeteilt hat. Einfach weil ich im Licht war, weil ich in der Versammlung war, hat der Herr zu mir gesprochen. Das ist ganz ein wichtiger Aspekt. Ja, wir müssen da ein bisschen dem Herrn Raum geben, anders denken. Der Herr berührt uns. Er spricht, wenn wir zur Versammlung kommen. Ja? Und was macht er hier? Er bringt uns zurecht. Bei mir gibt es einige Baustellen. Wir haben alle unsere Dinge, an denen der Herr noch arbeiten muss. Aber bleibe im Gemeindeleben. Kümmere dich ums Gemeindeleben, dann bringt der Herr dich zurecht. Dann macht er was an dir. Das Gemeindeleben ist heilsam, ist gesund für uns. Und dann heißt es noch, das Gericht fängt beim Haus Gottes an. Gericht. Also im Gemeindeleben in gewisser Weise stehst du auch vor Gericht. Ist nicht schlimm. Wir sind keine Verbrecher, aber wir sind alle Sünder. Wir brauchen das Gericht des Herrn. Und besonders in Offenbarung, wo wir sehen, wie stufenweise diese Welt gerichtet wird. Wie alles gerichtet wird, was sich bis dahin aufgebaut hat. Die ganze Welt mit ihrem System, der ganze Reichtum, Geld, die Geschäftswelt. Alles muss der Herr richten. Die Kaufleute, die ihre Geschäfte gemacht haben mit der großen Hure, Babylon, alles wird der Herr am Ende auf den Punkt bringen und richten. Aber parallel baut er ein Zeugnis auf. Er richtet sein Zeugnis auf. Er verfolgt etwas ganz Bestimmtes. Weil am Ende ist ja nicht nur die Welt gerichtet und die Religion gerichtet, sondern am Ende steht etwas Wunderbares da. Am Ende steht ein neues Jerusalem da. Gold, Edelsteine. Ein Ausdruck, ein wunderbarer Ausdruck. Ja, sogar die Apostel sind Grundsteine, die dort gelegt sind. Ja, es zeigt, das hat was mit uns zu tun. Das sind Menschen. Das ist auch ein, ja, müssen darin sehen, was Gott für einen wunderbaren Plan hat. Er baut uns zusammen auf. Er baut dich an deinem Ort mit ein paar Geschwistern auf. Vielleicht am anderen Ort mit mehr Geschwistern. Ich habe gehört, wir haben viele Geschwister in Afrika. Ich habe jetzt gerade eine Botschaft gehört aus Kenia. Ich habe mich sehr gefreut, wie viele Geschwister dort dem Herrn folgen und auch sich als Gemeinde dort versammeln. Das ist wunderbar. Wir haben Geschwister in Ghana, in Westafrika, in Nigeria, Togo, Benin, verschiedenen Ländern. Es ist so gut, auch für die Geschwister zu beten und zu sehen, wie dort der Herr wirkt. Der Herr baut seine Gemeinde. Und es ist wunderbar, wir dürfen dabei sein. Und er ist dabei, auch uns zu zu heiligen, uns zu behandeln. Weißt du, wenn das Gericht heute, wie heißt es, am Hause Gottes anfängt, dann musst du auch im Hause Gottes sein. Sonst machst du dir irgendwelche Vorstellungen, wie Gericht bei dir aussieht. Ich habe schon von Leuten gehört, die haben Bücher gelesen von Watchman Nee, aber sie haben gar nicht verstanden, aber sie meinten, sie hätten verstanden, was der geistliche Mensch ist, der geistliche Christ. Wenn du die Gemeinde nicht kennst, kannst du mit diesem Wort nicht so viel anfangen. In der Gemeinde schließt der Herr diese Dinge auf. Und in der Gemeinde erfahren wir auch, was Gericht bedeutet. Lernst du das Kreuz kennen? Zu all diesen Dingen werden wir noch kommen in diesen Tagen. Aber das ist das Wunderbare, der Herr richtet in der Gemeinde. Du bist dabei, etwas zu tun, und dann spricht der Herr zu dir, vielleicht durch andere Geschwister oder auch indem du einfach in der Versammlung bist. Und er brennt. Ja? Diese Füße sind ja nicht, weißt du, da steht ja nicht einer mit so heißen Füßen, so wie wir uns das, wir stellen uns das so vor, sondern das ist in der Gemeinde. Wenn du nie in die Versammlung kommst, wie willst du diese heißen Füße erfahren? Die mal was wegschmoren, was da nicht hingehört. Ist gut, wenn man krank ist oder nicht so mobil ist, dass man dann mithören kann, die Versammlung. Das ist wunderbar, ganz toll. Aber wenn wir können, sollten wir die Versammlungen besuchen. Dort spielt sich alles ab. Und der Herr reinigt sein Zeugnis. Man sieht es bei diesen ganzen Sendschreiben. Dort wird vieles angesprochen. Es wird gelobt, wir haben es gesehen gestern. Die Gemeinde in Ephesus zum Beispiel wird gelobt für vieles. Sie hat viele gute Dinge gehabt. Sie hat zum Beispiel die Werke der Nikolaiten gehasst. Es ist ein Werk, und da waren welche, die haben Werke getan, aber die Gemeinde in Ephesus hat diese Werke gehasst, die auch der Herr hasst. Wir haben das immer so gedeutet, und ich würde sagen, das gilt immer noch. Nikos, Laos, es gibt die Nikolaiten geschichtlich gesehen nirgends, tauchen nicht auf in der Kirchengeschichte. Ja, aber sie spielen eine Rolle in den ersten Gemeinden. Da kam was auf in dieser Richtung. Man kann es sich erklären. Nikos und Laos. Nikos, das sind die Höheren, und das Volk Laos, ich weiß nicht, Andreas, könntest du es kurz erklären? Laos ist das Volk. Und Nikos? Ja, herrschen über das Volk. Genau. Herrschen über das Volk. Und in der Gemeinde müssen wir die Werke der Nikolaiten hassen. Da ist nicht einer da, der über das Volk herrscht. Kein Mensch. Es ist nur einer, der regiert. Wir haben ein Haupt. Gell? Und sonst, es gibt ein System, das hat sich durch die ganzen christlichen Denominationen und Kirchen durchgezogen bis heute. Das Nikolaiten-System. Das Klerus-Laien-System. Klerus-Laien. Die Profis und die Laien. Profi-Anbeter, Profi-Prediger, Profi-Evangelisten, alles Profis. Und die anderen, die kommen halt zum Gottesdienst und werfen ihr Geld in den Kasten. Und singen auch mit, natürlich. Ich weiß, das ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist, wenn wir alle beteiligt sind. Lobt den Herrn. Ihr könnt alle weissagen. Ihr könnt alle auch jetzt noch beitragen. Ihr könnt alle noch ergänzen. Herr Jesus, zeig uns die Gemeinde.